Das ist die Sprechstunde für neue Musik. Online und on air auf Rabe.
Es ist Donnerstagmittag. Herzlich willkommen zur Sprechstunde für neue Musik. Am Mikrofon sind Lucia Vasella und der Tobias Reber vom Musikfestival Bern.
Heute reden wir unter anderem über Sampling in der Musik. Eines der ersten bahnbrechenden Stücke in der Popmusik war das hier, wo der Grandmaster Flash aus verschiedensten Aufnahmen live ein neues Stück zusammenmischt. The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. One for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad vibe, ready, tell me everybody slide. DJ is spinning, I said my. Flash is back, flash is back. Flash is fast, flash is cool, Francois, Sephora, flash ain't no two. You say one for the trouble, two for the time.
Come on, girls, let's rock that. Wir kennen also Sampling vor allem auch vom Hip-Hop und von der elektronischen Musik. Und Sampling ist natürlich erst möglich, seit man überhaupt Tonmaterial aufnehmen kann. Heutzutage geht das mit der digitalen Technik natürlich noch viel einfacher als früher mit der Vinylplatte, wie hier beim Grandmaster Flash. Es geht also heute um Samplen, aber nicht nur. Wir fassen das Thema auch noch ein bisschen weiter. Dank Tonaufnahmen ist Sampling natürlich auch über den Tod von Künstlerinnen aus möglich. Und das Tonmaterial wird so, ohne zu wissen, von den ursprünglichen Künstlern und Künstlerinnen neu verwendet. Und es löst sich quasi von der Person ab, die es erzeugt oder gesungen hat. Und es gibt auch Stimmen, die überhaupt gar nie zu einer Person gehört haben oder gar keinen Körper hatten, nämlich synthetisch erzeugte Stimmen. Solche sind vor allem auch im asiatischen Raum mittlerweile zu grossen virtuellen Popstars geworden und füllen ganze Stadien.
Zwei, die sich unter anderem mit Sampling, mit dem Wiedererwecken oder künstlichen Erzeugen von Stimmen in der Musik haben beschäftigt, sind jetzt hier bei uns im Studio. Wir begrüssen Yannick Giger, Komponist und Medienkünstler, der unter anderem aus Samples neue Stücke komponiert, und Michael Harnberg. Er ist Dozent im Studienbereich Soundarts an der HKB und hat zu Sampling und Virtualität geforscht. Nicht nur zu virtuellen Stimmen und Instrumenten, sondern auch zu virtuellen Sängerinnen und Sängern. Yannick, herzlich willkommen.
Hallo.
Um eine Vorstellung zu bekommen, wie du schaffst, ist es vielleicht am einfachsten, wir hören in ein Stück von dir rein. Das Stück heisst Krypta. Kannst du uns etwas dazu sagen?
Krypta ist eigentlich wie eine Art eine Fata Morgana. Also es stellt etwas dar, was so historisch nie stattgefunden hat. Und das kann man sich so vorstellen, dass ich aus ganz, ganz vielen verschiedenen dokumentierten Aufnahmen oder auch produzierten Aufnahmen Einzelteile quasi wie aus dem Kontext raus extrahiert habe und mir dann ein grosses Archiv aufgebaut habe, das dann auch kategorisiert ist, wo es zum Beispiel gibt Dirigentenstimmen, Orchesterstimmen, und dann fange ich so eigentlich durch Collagen und Montagetechniken an, eine fiktive Probe zu reproduzieren.
Dass uns Satan möge quälen.
Dass uns Satan möge quälen.
Dass uns Satan möge, ist ganz schön long schon, ja. Dass uns Satan möge, ist ganz schön long schon, ja. Dass uns an.
Dass uns Satan möge quälen.
Forte, really forte, ja.
One and two. Sing Ade Dei, and one and two. Ade Dei, again, one and two. Now, but let it sound like ta-ta-ta. And one and two, ta ta ta. One and two, ta ta ta. And one and two. Now you may have to have in a choir sufficiently large. You may have to have a tenth of your people singing a D there instead of an L. One and two. That's all good. Ade Dei, again. One and two. Yeah.
More nicotine. Without filter. More nicotine. No, no, no. Russian music. More nicotine. The last one.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Stück Krypta von Yannick Giger. Yannick, wie denkst du nachher über Sampling als Kompositionstechnik?
vorhin schon erwähnt worden, dass der technische Aspekt vom Sampling, natürlich kann man auch sagen, Sampling hat schon immer auf eine Art. Also das ist die Frage, wie man den Begriff genau definiert, weil schon nur eine Sequenz ist quasi eine Reproduktion von etwas, was vorher stattgefunden hat, wo dann einfach tiefer oder höher geht, dass man denkt, das geht zum Beispiel bei der klassischen Musik, ja, Mozart oder so, da wird sehr oft eine Melodie findet statt und dann wird sie reproduziert und sie kommt einfach schneller in anderen Tonhöhen findet sie statt. Oder man denkt an Stravinsky, der quasi die Idee hatte, dass er wie mit so Schablonentechniken, auch durch Collage- und Montagetechniken schafft. Also Sampling hat auch sehr viel eben mit quasi Speicher und Reproduktion zu tun und das ist eigentlich, wenn man auch denkt, jemand, der eine Geige in die Hand nimmt und irgendetwas spielt, oder ein Komponist, der irgendwie ein zeitgenössischer Komponist, der irgendwie, wie soll ich sagen, irgendetwas auf der Geige herstellt, ist auch sehr oft eigentlich ein Sampling-Gedanke. Im Sinn, das hat er schon mal gehört, das hat die und die Wirkung, das wird hier wie eingebaut. Und genau, also der Begriff ist losgelöst von den technischen Möglichkeiten eigentlich schon immer vorhanden gewesen.
Der zweite Gast ist der Michael Harnberg.
Hallo.
Du hast dich sehr intensiv mit dem Sampling und mit Virtualität in der Musik beschäftigt, hast dazu Artikel und Bücher geschrieben. Was hat dich denn da vor allem interessiert?
Ja, es gibt mit dem Sampling-Begriff, den wir ja heute sehr mit der Digitaltechnik verbinden, natürlich ganz abenteuerliche Phänomene, was wir im Digitalen alles anstellen können, mit gesampelten Stimmen oder mit gesampelten Geräuschen. Das hat was damit zu tun, dass nach der Digitalisierung diese Klänge über ihre Herkunft eigentlich nichts mehr wissen. Sie werden zu Zahlen verwandelt, im Binärcode abgespeichert und dann sind es nur noch Zahlen. Und diese Zahlen wissen nicht mehr, ob sie mal eine Tonhöhe waren oder eine Lautstärke oder eine Klangfarbe oder irgendwas. Das heißt, man kann sie dann wirklich völlig rekombinieren. Man kann dann mit diesen Zahlen alles Mögliche anstellen, weil sie gar nicht mehr auf der Ebene der Bedeutung irgendwie hantiert werden, sondern weil sie als reine Zahlen manipuliert werden können. Und dann können wir das Ganze wieder hörbar machen. Dann wird das Ganze dann wieder lebendig. Und was wir gerade in dem Ausschnitt gehört haben, was Yannick macht, ist ja, dass diese aus dieser neutralen technischen Ebene das Ganze dann wieder mit Bedeutung aufgeladen wird. Dass wir plötzlich wieder Stimmen hören von Dirigenten, dass wir plötzlich Orchesterzitate erkennen, dass wir Instrumentenfarben erkennen und dass das Spiel mit der technischen Ebene und der semantischen Ebene, wo natürlich wieder eine Bedeutung aufgeladen wird in das, was wir am Ende hören, dass dieses Spiel permanent stattfindet. Das ist, glaube ich, der Reiz, den diese Arbeitsweise von Yannick ausmacht.
Das heisst, der Kompositionsbegriff in der Arbeit mit digitalen Medien ist ein fundamental anderer als früher. Der Yannick hat es schon angesprochen. Man hat als Musikerin oder Musiker ganz viele Klischees oder Floskeln oder einfach auch Tradition verinnerlicht, die man dann immer wieder reproduziert und auf eigene Art zum Ausdruck bringt. In den digitalen Medien ist nicht quasi nur unsere Erinnerung und Imagination zur Verfügung, sondern tatsächlich das ganze aufgezeichnete Archiv von Klang und von Stimme und natürlich immer weiter der Sinn von allen möglichen Medien. Was heisst das für das Komponieren heutzutage?
Also ich kann das nicht allgemein sagen, aber ich kann es zumindest für mich sagen, also was mich zum Beispiel extrem reizt, dass, ich tue ja nicht alles samplen. Ich sample ja sehr oft Klang, wo dahinter ein musikalischer Prozess ist oder wo dahinter Menschen sind, die etwas produzieren. Und ich glaube, wenn ich mich frage, wieso ich auch so arbeite, ist es tatsächlich, also es klingt wie ein bisschen absurd, aber wenn ich mit diesen Klängen arbeite, die schon so aufgeladen sind, wo ich wie Menschen spüre, dann hole ich mir eigentlich so wie in meine Kompositionsstube auch so eine gewisse Form von Lebendigkeit, von Leben rein. Also ich bin plötzlich nicht mehr allein. Es ist, es ist quasi schon fast eine Form von so einem sozialen Akt, dass ich halt mit denen mit Klängen arbeite, die schon so vermenschlicht sind. Ich finde ganz generell zum Komponieren einen produzierten Klang, der vom Menschen hergestellt ist, reizt mich jetzt mehr als einen synthetischen Klang, wie jetzt ein Synthesizer. Du musst dich schon nur vorstellen, jemand spielt auf einer Flöte halt einfach einen Ton, 10 Sekunden lang, und dort ist aber schon so viel nicht perfekt drin, da gibt es Abweichungen, das ist ein Luftstrom, da gibt es Reibungen, das überall, wenn ich dort eigentlich so wie reinlose, da finde ich halt wie Sachen, die mich interessieren, weil es eben eine gewisse so organische oder vermenschliche Reibungskraft gibt. Genau, das ist so ein Aspekt, wo, wo ich wie merke, die Klänge sind für mich warm. Und in der Produktion von diesen Samples ist halt schon, sind wahnsinnig viele Layers drin. Eben von einem Raum, der mitschwingt, und von einem Autorentext, der dahinter ist. Und eben, wie der Michael auch sagt, dass davor und das danach, also der Ursprung, wird eigentlich wie aufgelöst. Und dann kann das eine ganz andere Wirkung haben plötzlich. So.
Das heisst, du greifst eigentlich nicht nur auf ein Klangarchiv zurück, sondern auf ein Archiv von Ausdruck von Menschlichkeit, von sozialen Beziehungen, von Konstellationen, wo du dann kannst, die darauf beziehen in der Komposition.
Genau. Und das Interessante ist eben, wenn man auch bei Sampling ja immer redet von Autorschaft und was ist denn, dann muss ich wie sagen, schon nur, dass ich überhaupt welche Klänge, dass ich mir auswähle, welche Klänge, dass ich mir anspreche, wie ich die zusammensetze, ist ja schon ein sehr stark so ein eigenständiger Prozess, der halt nicht zweimal so existiert, oder? Also es wird dann sehr schnell, wird das eigentlich wie überwunden.
Sprechstunde für neue Musik. Die Talkreihe zum Musikfestival Bern.
Micha, es gibt aber auch ganz andere Ansätze, wie man im Digitalen komponieren kann. Man kann Instrumente simulieren, man kann Klänge machen, die relativ akustisch klingen und die den Detailreichtum auch haben, den Janik jetzt im analogen Bereich beschrieben hat. Man kann Stimmen simulieren, synthetisch herstellen, man kann sie natürlich verfremden, aufzeichnen bis zur Unkenntlichkeit. Was gibt es aus dieser Ecke zu sagen?
Ich glaube, wenn wir an so populäre Musikstile denken, dann haben wir sehr viel mit technischen Stimmen zu tun, die heute sehr populär sind im Hip-Hop oder im Rap oder so, in diesen Stilen, im ganzen Club-Kontext. Was man dazu sagen kann, ist, dass die Stimmen heute gar keinen realen Ursprung mehr haben müssen. Also was ich eben gesagt habe über die Zahlen, die wir nach der Digitalisierung von Klängen erhalten, wir können natürlich diese Zahlen auch einfach erfinden. Wir können ja einfach willkürliche Zahlen da reinsetzen. Und dann kommen wir auch zu Stimmen. Aber die haben wie keine Körperlichkeit mehr, die sind dann wirklich synthetisch. Und mit denen kann man sehr weitgehend spielen. Also ich glaube, dass die ganzen Beispiele, du hast das am Anfang erwähnt, von japanischen Popstars wie Hatsune Miku zum Beispiel, die vor wenigen Jahren die meisten CD-Verkäufe in Japan hatte, also mehr als alle anderen Popstars zusammen. Das ist eine virtuelle Figur, die mich in meiner Forschung deswegen interessiert hat, weil sie als Stimme zuerst existierte, nur als reine Stimme, mit der man machen konnte, was man will. Die kann also alles singen, die kann Death Metal singen und die kann japanische Folklore singen und alles. Und dann hat was Interessantes eingesetzt, nämlich dass die Fans angefangen haben, sich zu dieser Stimme einen Körper vorzustellen. Und die haben die Firma Yamaha, die diese Software rausgebracht hatte, mit der man das machen kann, bombardiert mit Zeichnungen, Skripten, kleinen Filmen, Animationen. Und die wussten gar nicht, was sie damit machen sollen. Und sie haben dann extra eine Firma gegründet, Krypton Future Media, was ein super Name, die sich nur um diese Fanreaktionen gekümmert haben und die dann einen Manga-Meister beauftragt haben, einen Körper für diese Stimme zu erfinden und zu zeichnen. Das ist das, was wir jetzt als virtuellen Popstar sehen können und was auch in diesen Stadien auftritt. Also man hält es offenbar nicht aus, eine Stimme zu haben, zu der es keinen Körper gibt, sondern der Körper musste dazu erfunden werden. Und das fand ich so spannend als Erscheinung, dass ich mich da längere Zeit mit beschäftigt habe.
Wir hören doch mal, wie das so klingt, die Hatsune Miku. Hier kommt Two-Faced Lovers.
Bye.
Das war Hatsune Miku und da lohnt sich natürlich auch mal ein Video von ihr anzuschauen, um eben den Avatar zu sehen.
Kann ich da noch ganz kurz eine Bemerkung machen? Der Verkörperlichungszwang, so fürs Narrativ, das wir brauchen, würde ich sogar sagen, dass der ja auch bei klassischen Instrumenten auch mit, also bei allem, wo, eigentlich, wo man wie vom Verständnis haben, weiss, das wird von einem Menschen erzeugt. Also zum Beispiel Glenn Gould ist auch so ein Beispiel, wo ich wie das Gefühl habe, niemand hört das Klavier. Man hört halt so stark dann auch, oder man hat so stark Bedürfnis, das alles auf einen Menschen zurückzuführen, der dahinter steht. So. Das geht zu mir mindestens so. Wenn ich, immer wenn ich klassische Musik höre, ist in meinem Kopf sehr stark der Mensch eigentlich so, oder der physische Akt präsent. So.
Ja, ja. Nein, ich fand das hier besonders spannend, weil das hier so eine Kollektivimagination eines solchen Körpers ist. Ne? Also was dieser Kay heißt der, dieser Manga-Meister, der diese Figur dann letztlich entworfen hat, gemacht hat, ist, der hat sich diese tausenden Entwürfe von den Fans angeschaut und hat so eine Querschnittsfigur daraus kreiert, ne? Und das ist wirklich ein imaginierter Körper aus der Stimme heraus. Und der ist weiblich und der ist jung und der ist hat eine bestimmte Größe und der ist schlank. Und also es gibt so ganz viele Attribute, die einfach bei all diesen Zeichnungen von den Fans irgendwie quasi ähnlich waren. Und daraus hat er dann diese Fantasiefigur gemacht. Ne? Und das ist keine Erfindung. Es gab ja diese Band
Gorillas.
Genau, ne? Und das waren ja erfundene Figuren, ne? Aus so einer Comicwelt heraus, aber das war von diesen Leuten erfunden. Und bei Hatsune war es halt eben andersrum. Da ist es nicht erfunden, sondern da ist es quasi als Reaktion auf eine schon vorhandene Stimme, als so eine kollektive Fantasie entstanden.
Janik, du schaffst auch mit verschiedenen Arten von Stimmen in deiner Musik, oft mit Popstimmen in einem klassischen Kontext. Aktuell arbeitest du an einer Installation zusammen mit dem Szenograf Demian Wohler für das Musikfestival Bern im September, wo du gesagt hast, es ist ein Stück für Stimme und Orgel. Kannst du uns schon etwas zu diesem neuen Stück erzählen?
Ja, also es ist, ich interessiere mich generell sehr stark für Stimmen. Also weil ich habe selber sehr viel gesungen und habe auch mal klassischen Gesang studieren. Und was wir dort gemacht haben, ist zum einen, dass man die Popstimmen nimmt, also bekannte Popstimmen wie Whitney Houston, Mariah Carey, Ariana Grande, Céline Dion, also eigentlich wo quasi wie auch in einem grossen, breiten Publikum, wo ich auch würde sagen, die erkennt man wahnsinnig schnell, also weil die Stimmcharakteristik, jede Stimme hat einen sehr starken Wiedererkennungswert. Und was wir versucht haben, ist, wir haben die Stimme versucht, wie zu entkörperlichen, also nicht nur zu entkörperlichen, dass man den Körper dazu nicht sieht, sondern wirklich auch den Soundkörper, wo das eingebettet ist, also die ganze Produktion von der Klang, vom Kontext, also von der Semantik, vom Zusammenhang, da ist eigentlich wie entzogen worden. Und das heisst, ich habe nur mal geschafft, zum einen mit den reinen Studio-Vocals. Also man findet im Internet ganz viel Destillat, also quasi so wie Vocal Tracks, wo irgendwie aus Studioaufnahmen irgendjemand das aus dem Studio geschmuggelt hat oder durch sehr aufwendige oder ich weiß nicht, wie aufwendig das heutzutage ist, aber durch digitale Techniken den Rest einfach wie weggefiltert hat. Genau. Und dann tue ich wie als neuen Körper Orgel beisteuern, also auch quasi eine fiktive Orgel, die aus sehr vielen Orgelfragmenten zusammengebaut ist. Und das bekommt natürlich durch das plötzlich so eine Art, so eine Solo-Kantate-Touch. Also es ist eigentlich so eine, wie eine Verfrachtung wieder von der Stimme in so einen sakralen Raum. So eine Art, so einen Auferstehungsmoment quasi.
Lassen wir rein.
Ave Maria. And
das war ein Ausschnitt aus dem Work in Progress Lamento von Yannick Giger, eine Arbeit, die er zusammen mit dem Szenograf Demian Wohler für das Musikfestival Bern realisiert.
Das ist die Sprechstunde für neue Musik. Wir diskutieren mit dem Komponist Yannick Giger und dem Musikdozent Michael Harnberg über das Musikmachen mit Stimmen aus dem Jenseits oder mit Stimmsimulationen.
Michael, aufzeichnete Stimmen, die losgelöst sind von ihrem Körper, haben in der elektronischen Musik oder schon nur in der Reproduktionstechnologie von Klang eine sehr, sehr lange Geschichte. Schon der Thomas Edison hat in einem seiner Manifest geschrieben, dass er einen der Hauptnutzen des Phonograph drin sieht, dass man Stimmen konservieren kann von seinen Liebsten. Die Idee von Musik war aber dann noch relativ weit weg gewesen. Wie kommt es dazu, dass die Jenseitigkeit oder das Jenseits so eine Faszination ausübt und so stark an die Technologie gekoppelt ist?
Ja, ich glaube schon, dass das mit den Medien zusammenhängt. Also die technischen Medien, die da plötzlich bei der Fotografie, bei der Phonografie, beim Film, die da wirkungsmächtig werden. Weil die alte Bedeutung von Medium ist ja das Medium als eine Kraft, die eine Übersetzungsleistung ins Jenseits vollbringen kann, also eine Kommunikation mit einer anderen Sphäre. Und das machen technische Medien ja in gewisser Hinsicht auch. Und diese Idee oder diese Faszination von künstlichen Stimmen, die geht wirklich weit zurück. 1781 gibt es ein Preisausschreiben der St. Petersburger Akademie für die Erfindung einer Sprechmaschine. Und es machen sich weltweit alle Erfinder, da gehört dieser Edison halt auch dazu, machen sich dran und erfinden Maschinen, die sprechen können. Und die können dann auch singen und die machen dann alles Mögliche. Das ist wirklich eine sehr skurrile Welt, die da entsteht. Und letztlich hat Edison ja gedacht, dass er auch eine Sprechmaschine erfunden hat, weil seine ersten Aufnahmen sind Mama und Papa und das schenkt er seinen Eltern zu Weihnachten, weil er eine Maschine erfunden hat, die Mama und Papa sagen kann. Und Musik kommt dann in der Tat, wie du genau richtig gesagt hast, Tobias, kommt dann viel, viel später erst dazu, dass man merkt, man kann ja alles aufnehmen. Es ist ja völlig unabhängig davon, ob das Stimmen sind oder Geräusche oder Klänge oder Instrumente oder Orchester oder was auch immer. Also so weit geht das zurück. Und die Transzendenz, die das hat, wir hatten es ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass man tote Stimmen hören kann, also dass man Stimmen von Leuten hören kann, die längst nicht mehr leben, dass wir heute Caruso singen hören können und uns imaginieren können, was die Faszination war, warum er ein so unglaublich berühmter Sänger geworden ist, seine Interpretation, diese Stücke. Also die technischen Medien können genau diese Effekte aufzeichnen, die in der Notenschrift halt eben nicht vorhanden sind, obwohl die Notenschrift auch schon reproduzierbar macht, die Musik. Aber halt eben nur von ihrem Sinn her und nicht von ihrem Klang her. Und jetzt haben wir den Klang direkt, den wir aufzeichnen können, mit dem wir hantieren können. Und wenn dann die Orgel dazukommt, dann haben wir natürlich diese riesige Musikmaschine, die mit ihrem digitalen Zugriff auf die Klänge, wo man eigentlich mit den Tasten die Klänge nur ein- und ausschalten kann. Und trotzdem schafft sie diese ungeheure Transzendenz, dieses Jenseitige, weil sie ein Instrument ist, was als erstes eigentlich den Simulationsgedanken aufgegriffen hat. Bei der Orgel, bei den Orgelpfeifenregistern hat man als erstes versucht, Instrumente zu simulieren. Da gibt es die Trompetenregister und die Streicherregister und all diese Dinge. Also da haben wir schon den Gedanken der Simulation im Instrument quasi schon verkörpert.
Also ich meine, auch ganz grundsätzlich, wenn man die Stimme ist uns ja das nächste Instrument. Ich meine, zuerst war die Vokalmusik und dann auch in der Instrumentalmusik ist ja auch immer bei allen Instrumenten der Versuch, wie eine Art eine Stimme zu reproduzieren. Ja, eine Geige, wie man Flöte spielt, wie man ein Horn spielt, das sind ja auch alles Melodieinstrumente oder so gedacht. Und ich meine, man sagt ja auch irgendwie, wenn du für ein Orchesterstück schreibst, irgendwie so und so viele Stimmen hat es. Also die Stimme überhaupt ist eigentlich so der Urbegriff der Musik vielleicht ein Stück weit oder als Verkörperlichung.
Absolut. Ich denke auch, dass mit der so vom 12. bis 15. Jahrhundert der Übergang von der Einstimmigkeit zur Mehrstimmigkeit dazu beigetragen hat, dass man mit der Mehrstimmigkeit plötzlich auch nicht nur die Stimmen verwenden wollte, sondern dass man dann plötzlich Instrumenten und ganze Instrumentenfamilien entwickelt hat, um diese Mehrstimmigkeit noch farbiger ausbauen zu können. Ich glaube auch, dass das so ein ganz wichtiger Ursprung davon ist.
Es hat im ganzen Gespräch jetzt mitgeschwungen und ich möchte zum Schluss noch explizit darauf zu reden kommen. Janik, in deiner Arbeit ist Musik selber immer auch Thema von deiner Musik. Woher kommt dein Interesse an Musik über Musik oder Musik, die ihren Kontext mitdenkt und thematisiert?
Also ich glaube, das hat nicht damit zu tun, dass es dass mich Musik über Musik interessiert, sondern dass ich wie das Gefühl habe, dass alle ihre Systeme, ob es jetzt der Ablauf ist von einem klassischen Konzert oder die Art, wie das alles durchdrungen ist von zum einen Geschichte, ja, von historischen Abläufen, von Ritualisierungen, von Codes auch, wo man überhaupt zuerst mal muss entschlüsseln muss. Und das glaube ich auch, wenn man als Mensch, sagen wir, politisch ist und auch das System, wo man drin lebt, versucht kritisch zu reflektieren und irgendwie sagen, hey, warte mal, die Kleider, die ich kaufe, die werden irgendwie in Bangladesch hergestellt und sich da auch Fragen darüber stellt, dann finde ich auch, dass es für mich sich ja, eine gewisse Form von Selbstverständlichkeit ist, dass wenn ich in einem Milieu bin, also in einem elitären Bubble-Milieu, mich bewege, dass ich wieder Impuls habe, mich auch quasi kritisch überhaupt schon mit der ganzen Repräsentationsformen und den ganzen Abhängigkeiten und sozialen Strukturen auseinandersetzen. So.
Ja, genau. Wir hatten vorhin ja mal die Frage, was verändert sich beim Komponieren, wenn wir an Digitaltechnik denken? Und ich glaube, du hast das jetzt genau beantwortet, Janik. Ich glaube, was sich hauptsächlich verändert, ist, dass wir eigentlich im Denken über Musik, über Klänge, über Systeme immer schon auf der Metaebene darüber nachdenken. Also wie du es eben am Beispiel der Kleidung gesagt hast, man kann nicht einfach mehr Gitarre spielen, sondern das Gitarre spielen oder das Geige spielen an sich wird immer schon auf so einer Metaebene mit bedacht, weil man natürlich die Möglichkeiten der Mikrofonierung, die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung immer schon mit im Kopf hat. Und selbst wenn man sich dagegen entscheidet, ist es ja eine Entscheidung, die darüber reflektiert hat. Und das wird also quasi ein Komponieren auf der Metaebene, ein Metakomponieren. Das wäre für mich eigentlich, wenn ich das so zusammenfassen müsste, der Hauptaspekt von dem, was sich verändert hat mit der Digitaltechnik.
Wir lassen zum Schluss nochmal in ein Stück rein von dir, Janik. Du hast Masterclass vorgeschlagen. Was gibt es zu diesem Stück zu sagen?
Also Masterclass ist wie ein Hybrid zwischen quasi Sample-Techniken mit Archivmaterial oder mit dokumentarischem Material und quasi einem kompositorischen Akt im Sinn von für Ensemble, also Instrumentationsakt für Ensemblemusik. Also was ich gemacht habe, ist, es geht in der Klassik, oder einfach so in der Ausbildung zum klassischen Musiker, gibt es den Begriff von den Masterclasses, da gibt es ja auch in anderen Sparten. Das heisst, es kommt jemand, wo draus kommt, ein Meister, und erklärt quasi einem Lernenden den Prozess, wie man das Instrument besser beherrscht, wie man mit dem Inhalt umgeht. Und dort habe ich spezifisch auch nach sehr viel Material gesucht, dokumentarische Masterclasses, und habe das dann quasi wie instrumentiert mit Ensemblemusik. Aber es kreist sehr stark halt um den Kosmos auch, von der, wie eigentlich Wissen übermittelt wird. Und es zeigt dann auch so ein bisschen die Absurditäten auf, also die Machtvakuum zwischen Lehrer und Schüler und wie überhaupt auch gedacht wird. So, genau.
Just stop and say the level today is off the charts, a magnificent. I am so impressed. Say na 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 na.
Das ist Masterclass von Yannick Giger. Und damit wären wir schon am Ende von unserem Gespräch. Merci vielmals, dass ihr da seid, Yannick Giger und Michael Harnberg.
Merci.
Ja, vielen Dank.
Die neue Arbeit von Yannick Giger und Demian Wohler, «Lamento», gibt es im Musikfestival Bern zu hören, das vom 7. bis 11. September stattfindet. Die Installation wird im Progger Innenhof gezeigt.
Das war es von der heutigen Sprechstunde für neue Musik. Die Sprechstunde findet nicht nur im Radio, sondern auch als Online-Format statt. Dort kann man auch teilnehmen und Fragen stellen und die ganze Diskussion ist ein bisschen ausführlicher.
Die nächste und letzte Online-Sprechstunde vor dem Festival ist am Donnerstag, 11. August, am Abend 8 Uhr auf Zoom. Nähere Infos gibt es auf der Webseite vom Festival, musikfestivalbern.ch, unter dem Stichwort Musikvermittlung.
Dort findet ihr auch die Sprechstunde Radiosendungen vorab zum Nachhören. Die nächste Sendung gibt es wieder am letzten Donnerstag im August, das ist der 25. am 12. Uhr am Mittag.
Zum Schluss hören wir noch eine Stimme aus dem Jenseits. Der Freddie Mercury singt hier mit Queens Lied «Heaven for Everyone». Das kommt aus dem Album «Made in Heaven», wo Queen erst nach dem Tod von Freddie Mercury aus alten Aufnahmen von ihm produziert hat.
Damit verabschieden wir uns. Am Mikrofon sind Lucia Vasella und der Tobias Rabel.
Sprechstunde für neue Musik. By me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Your smile can smooth my ride these troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for everyone.
heaven for everyone. This could be heaven.